Hallo zusammen, Monza steht vor der Tür und vor dem großen Preis von Italien haben wir natürlich noch ein paar heiße News für euch in unserer Vorschau-Episode. Stefano Domenicali prescht vor, er kündigt kürzere Rennen an, umgekehrte Startaufstellung, keine Trainings mehr, lauter solche Geschichten, wir werden drüber reden müssen. Es ist tatsächlich haarsträubend, an was wir uns da seiner Aussage nach gewöhnen müssen. Das wird nicht allen gefallen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir sprechen über Mick Schumacher, da gibt es Neuigkeiten zu seiner Zukunft. Damit einher geht auch die Zukunft von Colton Herta, einem US-Piloten. Auch darüber reden wir heute. Yuki Tsunoda ist natürlich auch ein Thema. Wie viele Rennen Gnadenfrist hat er denn noch? Das ist auf jeden Fall etwas, über das wir reden müssen. Die Ferrari-Sonderlackierung, die wunderschön, ist auch ein Thema. Unser garantiert falscher Podiumstipp. Ihr merkt, es wird wieder voll. Deswegen keine Zeit vergeuden. Ihr seid bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus der Welt der Formel 1. Auf geht's, Sebastian.
So, und dann widmen wir uns traditionell schnell bei dem Wetter. Also, am Freitag, der ja noch mit freien Trainings zugepflastert ist, haben wir Gott. Tatsächlich eine Regenwahrscheinlichkeit von 60%. Letztes Wochenende war es ja 80% für jeden Tag und hat so gut wie gar nichts irgendwie gebracht. Am ist Samstag und Sonntag aber dafür trocken auf jeden Fall. Und wir bewegen uns eigentlich jeden Tag so um die 26 Grad. Also damit könnt ihr auf jeden Fall rechnen. Ist bestimmt nicht das Schlechteste für Monza. Und dann, lieber Dave, springen wir doch direkt mal zu Mick Schumacher. Der hat jetzt Nein zu Cadillac gesagt, aktiv, überrascht fast ein bisschen, weil die haben ihm ja eigentlich eine Rolle als dritter Fahrer in Aussicht gestellt. Da hat ihn das Paket aber nicht so wirklich überzeugt.
Ja, also ich war auch einigermaßen überrascht, als ich das gelesen habe. Jetzt so mit ein bisschen paar Stunden oder Tagen, die dazwischen liegen, macht es ein bisschen Sinn. Der Vorschlag war eigentlich ganz attraktiv, den Cadillac ihm da unterbreitet hat. Eine Rückkehr ins Formel-1-Fahrerlager natürlich. Kombiniert mit einer Rolle in der WEC, wo er jetzt auch unterwegs ist. Er fährt da gerade für Alpine und das Gehalt sah wohl auch ganz gut aus. Also eigentlich klingt es auf dem Papier erstmal sehr attraktiv, aber offensichtlich war Mick Schumacher davon nicht ganz überzeugt. Was da der Knackpunkt ist an der Geschichte, wissen wir natürlich nicht genau. Ja, wir können mal ein bisschen erörtern, wo im Detail dann der Teufel doch steckt. Es geht zum Beispiel um Freiheiten. Die wollte das Team Jota, die setzen ja die Cadillacs ein. Es gibt das Team Jota, die werden von Cadillac beauftragt, macht mal Racing für uns unter unserer Fahne. Und die haben eine ganz andere Philosophie, als es zum Beispiel Alpine hat. Ja, da ist Mick Schumacher in einer ziemlich privilegierten Rolle aktuell. Er bekommt zum Beispiel den Großteil der frischen Reifen für die freien Trainings. Er darf jedes Qualifying fahren. All solche Geschichten wissen wir natürlich nicht, ob er jedes Qualifying fahren darf, weil die Mannschaft der Meinung ist, dass er einfach der schnellste Pilot ist, oder ob es da wirklich vertraglich irgendwelche Klauseln gibt, die ihm das zusichern, obwohl er vielleicht gar nicht der schnellste ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also bisschen spekulativ das Ganze. Ich weiß nicht ganz, wie viel dran ist letztendlich, ne? Cadillac auf jeden Fall, das ist gesichert, die setzen auf Gleichheit, ja, die behandeln all ihre Piloten identisch, da gibt's das gleiche Gehalt tatsächlich übrigens, ja, egal wie man heißt, ob man Schumacher heißt oder anders, auch Jenson Button hat seinen WM-Titel aus der Formel 1 dann nichts gebracht, der wurde genauso behandelt wie alle anderen Piloten. Finde ich persönlich ziemlich fair, aber
so sollte es ja eigentlich sein.
Vielleicht, ne? War das ein Faktor, der Mick Schumacher nicht gefallen hat. Wir wissen es nicht genau.
Ja, das kann natürlich sein. Auf der anderen Seite, wir kommen gleich auf Colton Herta zu sprechen, den US-Star aus der IndyCar-Serie. Der ist natürlich in vielerlei Hinsicht für Cadillac nicht unattraktiv, aber dazu gleich. Für Mick Schumacher auf jeden Fall ist es ja weiterhin erklärtes Ziel, langfristig in der Formel 1 dann Fuß zu fassen. Momentan, kurzfristig sieht es eher so aus, dass der einzig verbleibende Platz bei Alpine sein könnte. Da gibt es ja traditionell auch gewisse Verbindungen. Ich meine, Flavio Briatore, der da das Zepter in der Hand hält, der hatte ja ganz gut gekonnt, ne, mit seinem Papa. Pierre Gasly selber ist natürlich fest. Der ist noch für 2026 natürlich unter Vertrag bei dem Team. Aber wer da neben ihm sitzen wird, das ist bisher noch nicht raus. Franco Colapinto hat sich jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, auch wenn er so ein bisschen der Ziehsohn von Briatore zu sein scheint. Und Jack Doohan, da sind wir uns wahrscheinlich einig, der ist wahrscheinlich raus. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass Mick Schumacher in dem Alpine Endurance Team in der WEC, wo er jetzt die Hypercars fährt, nicht dann doch bleibt. Aber es scheint immer unwahrscheinlicher. Alpine Motorsport-Vizepräsident, kein einfaches
Wort. Der beste Stoff.
Bruno Famin, der will auf jeden Fall Mick Schumacher im Team halten. Er sieht ihn auch als wesentlich Bestandteil seines Projektes oder dieses Projektes. Aber momentan scheinen viele Optionen attraktiv zu sein. Angeblich hat sich Mick Schumacher seinerseits auch mit der IndyCar-Serie beschäftigt. Das ist aber eher so eine Hörensagen. Aber jetzt wird es handfest, sonst habt ihr bestimmt auch schon gehört, laut Informationen von The Race, großes Motorsportmagazin, soll er mit McLaren in Kontakt stehen. Jetzt natürlich nicht mit dem McLaren Formel 1 Team, die haben da keinen Bedarf, aber die wollen ja 2027 dann aktiv in die WEC mit Hypercars eingreifen und eben 2026 schon, also was heißt schon, wird dann natürlich Zeit, aber ein Entwicklungsjahr einlegen. Und das wäre natürlich schon attraktiv, weil das ist natürlich ein riesengroßer Name, wäre auch für McLaren, denke ich, nicht das Schlechteste. Der Name Mick Schumacher in dem Kontext ist wahrscheinlich wesentlich zukräftiger als jetzt in der Formel 1. Und sollte er zu McLaren gehen, hätte er natürlich dann Perspektive, wenn er sich gut anstellt, dann doch irgendwie wieder in die Formel 1 reinzugehen. Vielleicht wird er dann ja da perspektivisch Dritter oder Entwicklungsfahrer. Das ist wahrscheinlich der Gedankengang. Oder er hat sich schon komplett abgefunden, dass es nichts wird und will halt da die beste Option für sich rausholen. Ich glaube, McLaren ist schon sehr, sehr attraktiv, was die WEC angeht. Ja. Natürlich noch in gewisser Weise eine Wundertüte, aber es ist ja jetzt ein Rennstall, der in vielen Serien sehr erfolgreich ist. Also das wäre ja schon verwunderlich, wenn die da mittelfristig nicht auch irgendwie abreißen würden.
Na, ich denke auch und ich glaube, das ist wahrscheinlich das ausschlaggebendste Argument. Das habe ich nämlich in den vergangenen Tagen auch gelesen. Ja. Mick Schumacher hat dieses Cadillac-Angebot nicht angenommen, weil für ihn Rolle als Reservist und dritter Fahrer nicht mehr in Frage kommt oder eben bei diesem Team nicht in Frage kommt. Er möchte ein Stammcockpit haben, er möchte Formel 1 fahren, ganz oder gar nicht, ja, oder dann halt eben nicht. Und ich glaube, er macht da jetzt auch Nägel mit Köpfen. Ich denke auch, er verabschiedet sich nach und nach jetzt von diesem Formel-1-Traum. Das sollte er wahrscheinlich auch machen, wenn er jetzt wirklich ernsthaft Richtung McLaren in der WEC und perspektivisch auch in der IMSA-Serie, das hat Zac Brown noch nicht bestätigt, wenn er da drauf setzt, fährt er wahrscheinlich ganz gut. Eine rosige Zukunft im Sportwagenbereich ist er jetzt auch nicht, so viel man sich schämen müsste, auf jeden Fall. Aber ich glaube, so langsam aber sicher müssen wir auch alle wirklich anerkennen, dass der Formel-1-Traum von Mick Schumacher wahrscheinlich zu Ende ist.
Ist ja auch völlig
wenn
okay.
Er da jetzt noch Forderungen stellt, ne? Ich meine, er war jetzt lange genug dritter Pilot bei Mercedes, er ist auch tatsächlich Formel 1 McLaren ein paar Tests gefahren. Alles gut, aber letztendlich kam auch irgendwie nichts bei rum und ich lass das mal gut sein. Ich denke, er wird dann in der WEC, in den Hypercars oder generell einfach im Sportwagenbereich eine schöne Karriere haben und das ist doch auch
es geht ihm ja, glaube ich, auch eher darum zu fahren auch vor allem. Ne? Was bringt ihm da jetzt ein dritter Testfahrerplatz im Simulator, wo er dann vielleicht mit Glück mal reinspringen kann ins Cockpit im freien Training, da fährt er doch lieber eine Hypercars. Aber für wen der Formel 1 Traum richtig realistisch wird, das ist Colton Herta, vielleicht habt ihr schon von ihm gehört. Dave Indica Star, der fährt momentan für Andretti und das ist nicht unwichtig zu wissen, wie der TWG Motorsport CEO Dan Tauris.
Tja.
Erklären wir gleich, TWG ist das Team, ja, oder die Firma, die über dem Cadillac Formel 1 Team steht.
Ganz
der soll auf jeden Fall Colton Herta F2-Fahrer jetzt werden und vor allem dritter Fahrer bei Cadillac. Das, was Mick Schumacher vielleicht hätte werden können.
Ja, tatsächlich. Also die beiden Themen hängen miteinander zusammen. Das Angebot, das man Mick Schumacher offensichtlich gemacht hat, das wird jetzt Colton Herta tatsächlich in Anspruch nehmen, sag ich mal, oder sich drauf einlassen mit einem leicht anderen Twist. Lass uns mal kurz reingehen. Du hast gesagt, Dan Tauris, der ist CEO von TWG Motorsports und das ist eine Firma, die macht mit GM zusammen, also mit General Motors zusammen, das Cadillac Formel 1 Team, ja, das betreiben die, das finanzieren die gemeinsam. Und Dan Tauris ist da, ja, der wichtigste Mann sozusagen in dem Ganzen. Und er hat neulich in einem Podcast, der nennt sich Off Track, einige spannende Dinge bestätigt oder gesagt, ja. Colton Herta wird Test- und Entwicklungsfahrer des Cadillac F1 Teams. Das habt ihr mittlerweile sicher auch schon mitbekommen. Und gleichzeitig wird er Formel 2 fahren. Das ist etwas, und das habe ich bis vor kurzem noch nicht geglaubt. Ich habe es in den Kommentaren letztes auch unter einem unserer Videos vehement dementiert.
Ja, Tauris selber hat es dementiert, Ende August noch.
Ah ja, also okay, siehst du. Also explizit, ich konnte mir aber nicht vorstellen, ja, warum jemand, der bei den IndyCars vorne mitfährt, plötzlich diesen riesigen Rückschritt wagen soll, in der Formel 1 zu fahren. Aber hört, hört, es macht tatsächlich Sinn, potenziell. Denn Tauris hat nämlich weiter gesagt, Colton wird Andretti verlassen, um seinen Traum in der Formel 1 zu verfolgen. Das war etwas, das wir vor einigen Jahren in Betracht zogen, als Michael Andretti und ich versuchten, Sauber zu erwerben. Das war ja auch ein Gerücht vor einigen Jahren tatsächlich. Dieses Geschäft kam nicht zustande, die Dinge sind in letzter Minute schiefgelaufen, aber es hat Colton wirklich auf die Reise gebracht, wo er in der Formel 1 vielversprechend wurde. Ist jetzt ein bisschen holprig übersetzt, aber letztendlich hat man Colton Herter damals eben in Aussicht gestellt, in die Formel 1 wechseln zu können mit dem Andretti Global F1 Team, und für Andretti Global fährt Colton Herter bei den Indycars ja aktuell. Das ist die Verbindung, und ja, aus dem Andretti-Team wurde jetzt erstmal zumindest unter dem Namen nichts, es ist alles noch ein paar Umwege gegangen, jetzt aber gibt's das Cadillac-Team und das wird definitiv an den Start gehen, und dort hat Colton Herter jetzt doch gute Karten, ne? Und das Ding ist, er wird einen Umweg machen über die Formel 2, denn er hat gar nicht genug Punkte für seine Superlizenz, da kommen wir sicher auch noch gleich drauf zu sprechen. Auf jeden Fall, wie gesagt, gehört Colton Herter zu dem erweiterten Familienkreis dieser Andretti-Gruppe. Und Dan Tauris hat dann nämlich noch gesagt, wir hatten das Glück, Colton bei Andretti im Indycar-Team halten zu können. Also nachdem dieser ganze Formel-1-Deal damals auseinandergefallen ist. Er ist eben bei den Indycars geblieben, aber in der Familie. Und so wird er diesen Traum jetzt in der Formel 1 verfolgen. Dazu geht er ein ziemlich großes Risiko ein. Er verlässt die Indycars, ja? Und das ist das Entscheidende. Er würde seine sichere und sehr, sehr gut bezahlte Position im Indycar-Team von Andretti aufgeben und wohl nach Europa kommen.
Ja, ja, so, also manche sagen, er hat da den bestbezahlten Vertrag auch von allen Indycar-Fahrern aktuell. Der wäre auch bis 2027 einschließlich noch gelaufen. Also das ist für ihn ja auch ein Sprung, für den er sich erstmal entscheiden muss. Was jetzt Tauris auch noch gesagt hat, und jetzt wird es spannend, also nicht nur, dass er in die Formel 2 gehen wird, sondern vor allem, warum. Also er sagt, er wird Strecken lernen, er wird Reifen lernen. Und er sagt weiter, also Tauris, Reifen ist ein großer Teil davon, die sind sehr anders als in der Indycar-Serie aus dieser Sicht. Ich könnte nicht stolzer auf Colton sein, zu riskieren, seinen Traum zu verfolgen, wenn wir schon von diesem Thema sprechen. Also das scheint dann sozusagen der Knackpunkt zu sein, wo er sich dann auch, also Colton Herter, dann vorbereiten muss. Denn in der Indycar-Serie, das Reifenmanagement, wie Tauris anspricht, scheint sehr unterschiedlich zu funktionieren, wie jetzt in den europäischen oder halt in den Formel 1 Nachwuchsklassen und in der Formel 1 selber. Wenn er das dann hinbekommt, dann kann er vielleicht auch wirklich eine sehr gute Rolle in der Formel 1 spielen. Und für Cadillac ist es ja wahnsinnig wichtig, da nach eigenen Aussagen einen US-Fahrer drinnen zu haben. Denn Tauris hat im August noch stark betont, es ist uns wichtig, dass es einen Weg für einen amerikanischen Fahrer in die Formel 1 gibt, und daran werden wir arbeiten. Also obwohl er damals noch dementiert hatte aus Cadillacs Sicht, dass explizit Colton Herter in die F2 gehen wird, hat das jetzt bestätigt, und es macht ja auch Sinn. Ne? Also wenn ihm das so wichtig ist, und ist irgendwo ja auch eine Geschichte, die sehr viel Prestige dann und auch vor allem Momentum auf dem Heimatmarkt bedeuten kann. Ich meine, wir wissen ja, Ferrari würde gerne so schnell wie möglich auch Andrea Kimi Antonelli ins Team bringen, weil wahrscheinlich sobald Hamilton nicht mehr
nach Sandford
bin, ja, ich mir okay, nicht mehr so aber sicher. Sobald Hamilton, also wenn er sich gut entwickelt und sobald Hamilton raus ist, glaube ich, wird der ein Thema werden. Ist auf jeden Fall spannend, und Dave, es ist ja, wie gesagt, ein durchaus Risiko. Also Herter ist ja in der Indycar-Serie durchaus ein großer Name. Und er ist jetzt aber in einem Alter, wo das Ganze ja passieren muss jetzt. Es ist auch noch lange nicht zu spät. Also er ist da eigentlich in einem perfekten Alter, um da jetzt den Sprung zu wagen. Später dürfte es sein.
Das stimmt, ja. Im Großen und Ganzen kann er da jetzt nur noch an sich selber scheitern. Wir gehen mal davon aus, dass Sergio Perez und Valtteri Bottas wahrscheinlich mindestens 2 Jahre fahren werden bei Cadillac. Also bis einschließlich 2027 sollten die beiden gesetzt sein und das Team aufbauen entsprechend. Ja, falls dann 2028 Colton Herter aufsteigen sollte in ein Stammcockpit, wäre er 28 Jahre alt. Das ist völlig in Ordnung, ja, da hat man noch ein paar gute Jahre vor sich auf jeden Fall als Motorsportler, sage ich mal. Und wenn sich Cadillac dann gut entwickelt und er dann auch überzeugende Leistungen liefert, hätte er auf jeden Fall die Möglichkeit, eben die USA ordentlich zu repräsentieren in der Formel 1. Ja, mit Cadillac, dann kommt ja auch noch der eigene Motor irgendwann gegen Ende der 20er Jahre, sage ich mal.
29 wahrscheinlich, genau.
Bis 28, 29 wird, schauen wir mal, aber Der US-Anteil würde dann auf jeden Fall steigen, ne? Das wäre schon cool. Und ja, Colton Herter ist in Europa ohnehin kein Unbekannter. Der ist ja früher auch tatsächlich mit 16, glaube ich, also 2016, ist an der britischen Formel 3 gefahren. Ich meine sogar gegen Lando Norris damals oder so. Irgendwie gibt es da eine Querverbindung. Er kennt auf jeden Fall einige der Piloten, die heute in der Formel 1 sind. Wirklich aus nächster Nähe, sagen wir mal. Ja, die sind auch schon gegeneinander gefahren. Er ist dann in der Euro Formula Open gefahren und wurde Dritter dort. Ja, hat 4 Siege errungen, 6 Podien, also 5 Pole Positions. Wirklich kein schlechtes Zeugnis so. Ja. Und er ist dann auf jeden Fall aber zurück in die USA gekommen und ja, war dann in den Indy Lights, also das ist die Nachwuchsserie der IndyCars, hat sich auf jeden Fall gegen eine Karriere in Europa entschieden, ist einfach zu Hause dann bei den IndyCars groß geworden, jetzt juckt es ihn aber wohl doch nochmal.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wir erinnern uns an ein Michael Schumacher-Interview, das wird auch immer mal wieder den Formel-1-Fans auf Instagram und auf YouTube ausgespielt, wo er gesagt hat, ihn reizt zum Beispiel die IndyCar-Serie überhaupt nicht. Die Formel 1 ist die Königsklasse und da ist ein Riesenunterschied. Und ich denke, so sieht das wahrscheinlich Colton Herter auch. Es gibt durchaus noch einige Sachen, die er ja erreichen könnte in der IndyCar-Serie, aber die Formel 1 ist eben die Formel 1. Und damit springen wir vielleicht mal zu Yuki Tsunoda, denn für den wiederum sieht es aus, als ob er vielleicht den Weg von Mick Schumacher perspektivisch gehen muss und eben kein Formel-1-Cockpit mehr bekommt. Mhm. Er hat jetzt angeblich nur noch 5 Rennen. Da gibt es nämlich auch konkrete Aussagen aus dem Red Bull-Stall, vor allem von Helmut Marko, von wem sonst, ja.
nach
Informationen von The Race auch wieder, soll noch vor Saisonende die Entscheidung getroffen werden, ob Yuki Tsunoda 2026 für den großen Red Bull-Stall fährt. Klein wird er wahrscheinlich sowieso nicht mehr runtergehen. Und damit bleiben ihm jetzt nur noch wenige Rennen, um sein Cockpit zu verteidigen. Mexiko wäre dann sozusagen die Deadline, Dave. Was ist die Situation?
Ja, also Yuki Tsunoda hat jetzt ein ordentliches Rennen geliefert in Sandford, ist ja, mit Punkten nach Hause gekehrt als Neuntplatzierter. Zum ersten Mal seit, wie viele Rennen waren es? 7 Stück ohne viele. Punkte in Folge. Viel zu viel auf jeden Fall. Aber selbst in Sandford, als es bei Tsunoda ein bisschen besser lief, hat Isaac Hadjar natürlich alle Schlagzeilen dominiert. Und ja, der Franzose ist da definitiv auf dem Vormarsch und auch sicher in der Pole Position, was das Cockpit bei Red Bull angeht für die nächste Saison. Automotor und Sport hat er schon getitelt. Das war jetzt das Red Bull Cockpit auf jeden Fall im Sinne von, mit dieser Leistung hat Isaac Hadjar sich das Cockpit jetzt endgültig gesichert. Ja, spannend auf jeden Fall. Hadjar wurde nach dem Rennen ja auch geradezu gestalkt von den Kollegen von Sky Sports UK. Du hast es ja schon mal erzählt. Und auf die Frage, ob er denn bereit wäre für einen Aufstieg zu Red Bull, hat er gesagt, er ist bereit für alles. Und ob das im Halbspaß war oder voller Ernst, lässt sich nicht so genau klären, aber ich bin überzeugt davon, das Selbstvertrauen ist riesig gerade, natürlich nach seinem ersten Podium ohnehin. Ich glaube, er sieht sich da schon in der Lage, eine ordentliche Rolle zu spielen. Die Regeln könnten ihm ja auch in die Karten spielen in der Hinsicht. Ja, vielleicht wird der nächstjährige Red Bull dann ein gutmütigeres Auto. Wäre doch eine schöne Sache. Und Helmut Marko hat dann im ORF angedeutet, dass die Entscheidung über die Cockpit-Vergabe ungefähr um den Mexiko Grand Prix fallen soll. Also Ende Oktober ist das, ja. Teamchef Lauren Mackies hat auch gesagt oder bestätigt, dass man nicht bis zum Jahresende warten wird. Er hat wörtlich gesagt, es sind noch 9 Rennen. Ich sage nicht, dass wir bis zum letzten Rennen warten, denn man will dem Fahrer ja auch rechtzeitig Bescheid geben. Aber wir haben Zeit. Sprich, nach Mexiko gäbe es nur noch 4 Rennen in dieser Saison, ja. Das deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass es da eine Tendenz gibt und man wartet jetzt einfach noch die Handvoll Rennen ab, wie sich Dinge entwickeln. Aber ich glaube, die Tendenz ist schon Richtung Isaac Hadjar und Max Verstappen bei Red Bull, oder?
Ja, wahrscheinlich, auch wenn man davon trotzdem ausgehen kann, dass sich Red Bull wahrscheinlich wünschen würde, dass Tsunoda wirklich an gute Leistungen aus der Vergangenheit anknüpfen kann, mit dem Red Bull zurechtkommt endlich mal. Weil dann hätte man Stabilität, Planbarkeit. In Hadjar könnte man dann noch 26 in der Formel 1 im Racing Bull fahren lassen. Das wäre natürlich jetzt nicht das Schlechteste. Da kann er weiter Erfahrung sammeln, ohne irgendwie Riesendruck zu bekommen. Aber es scheint schon durchaus realistischer, dass er dann eben spätestens 26 und bei Red Bull ist man sich nie sicher, vielleicht dann auch die letzten Rennen dann 25 schon neben Verstappen im zweiten Cockpit bei den Red Bull sitzen wird und dementsprechend dann Arvin Lindblad eben aufsteigt neben Liam Lawson bei den Racing Bulls. Es ist alles immer ein großes Chaos bei Red Bull. Wir erinnern uns, Hutchers selber ist ja da auch nicht ganz linear aufgestiegen. Im Prinzip war da dieses Ende letzten Jahres diese Paris-Geschichte, wo es dann immer wieder hieß, ja, jetzt kriegt er da nochmal ein paar Rennen und dann darf er dann doch drin sitzen bleiben und irgendwann war er dann weg und dann musste man halt jemanden hochziehen, dann ist es Hutcher geworden. Man war gar nicht so super überzeugt anscheinend von ihm oder hat jetzt nicht direkt aus Hutchers Perspektive geplant, sondern eigentlich nur deswegen, weil Paris gegangen ist, hat man ihn dann halt hochgezogen. Es ist alles ein bisschen komisch, aber es ändert ja nichts daran, dass jetzt Tsunoda unter Zugzwang steht und ja, wir haben es ja schon angesprochen, er hat ein bisschen profitiert von den Upgrades von Red Bull, tut sich weiterhin schwer. In Sanford okay gefahren, hat auch ein bisschen natürlich von den Ausfällen von Norris, Leclerc und Antonelli unter anderem profitiert, aber hat jetzt eben ganz klar auch eine Ansage bekommen von Red Bull-Teamchef Laurent Mekies und der hat wörtlich gesagt, er sieht zwar einen Aufwärtstrend, aber er stellt ihm auch jetzt ganz klar die Ansage oder die Aufgaben. Er muss einerseits den Rückstand zu Max Verstappen verringern und andererseits regelmäßig Punkte holen, dann ja, sei man mit ihm zufrieden oder das ist zumindest die Anspruchshaltung von Red Bull. Das ist jetzt auch nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Ja, also noch ist Tsunoda auf dem kurzen Track in Sanford zum Beispiel war es genau eine halbe Sekunde. Wir haben ja letzte Folge drüber geredet. Das ist tatsächlich ein bisschen viel, ne, für einen Teamkollegen, auch Menge wenn Holz, das Auto ja schwer zu fahren ist. Naja, aber Hutcher zum Beispiel, der hat natürlich gut lachen. Der hat momentan das Momentum auf seiner Seite und vermeintlich auch das Auto, das einfacher zu bändigen ist.
Ja, absolut. Also er war ja absolut überzeugend in Sanford. Nicht nur das Podium war da überzeugend. Helmut Marko hat auch gesagt, dass ihm sehr gefällt, dass Isaac Hutcher sich sehr schnell anpassen kann, ja, an alle möglichen Umstände. Und das ist wirklich eine sehr, sehr wertvolle Eigenschaft, gerade in der Formel 1. Gerade auch, wenn sich die Regeln ändern. Ich komme immer wieder drauf zu sprechen. Nächstes Jahr wird's anders. Und wenn man dann den Isaac Hutcher im Cockpit hat, der sich sehr schnell auf neue Gegebenheiten einstellen kann, ist es sicher wertvoll, ja. Und natürlich hat Laura Mekies auch zur Leistung von Isaac Hutcher in Sanford noch ein bisschen was gesagt. Es war ein außergewöhnliches Rennen, hat er gesagt. Und ein Zeichen für die harte Arbeit Isaac Hutchers und seines Teams, ja. Laura Mekies hat betont, er hat das Auto im Qualifying aus eigener Kraft auf P4 gestellt und das gesamte Rennen über nur wenige Sekunden oder ist das gesamte Rennen nur wenige Sekunden der Max geblieben. Das kommt nicht durch Glück, ja. Das ist kein Zufall und man schafft es einfach nicht durch Glück, da ein fehlerloses Rennen hinzulegen. Das haben wir ausgiebig schon besprochen und gelobt. Hat er wirklich super gemacht und es war nicht das erste und sicher auch nicht das letzte Mal.
Nee, und auch nicht das erste und das letzte Mal wird es sein, dass wir uns über Änderungen in der Formel 1 aufregen werden. Jetzt wird es nämlich wirklich den Puls hochtreiben bei vielen wahrscheinlich.
Moment, Valium, wo ist mein Valium?
Ja, also, wir haben es ja im Intro schon angekündigt. Vielleicht habt ihr auch gleich hingeskippt, weil ihr das unbedingt wissen wolltet. Der F1-CEO Stefano Domenicali, der hat jetzt wirklich ein paar Kracher rausgehauen und er plant wirklich radikale und einschneidende Änderungen für die Zukunft der Formel 1 und die dürften viele Leute ärgern. Also es gab ein Gespräch mit ausgewählten Medien, darunter motorsport.com und da hat Domenicali seine Pläne preisgegeben für die Zukunft der Formel 1 und vor allem für einen radikalen Umbruch des traditionellen Rennwochenendes. Und um es einfach mal ganz kurz zusammenzufassen, die Qualifikation soll generell am Freitag stattfinden, die Zahl der Sprintrennen soll deutlich steigen, eventuell soll eine umgekehrte Startausstellung eingeführt werden und die Dauer der Rennen soll um ein Drittel gekürzt werden. So, jetzt gehen wir auf einiges gleich ein bisschen näher ein, weil es ist nicht ganz so banal, wie es auf dem ersten, im ersten Moment scheint. Also gerade bei den Rennen, also keine Angst, das hat eine gewisse Bewandtnis. Das Ziel insgesamt aber soll sein, dass jüngere Zuschauer mit kürzerer Aufmerksamkeitsspanne besser erreicht werden sollen. Da rollen sich bei mir schon Zehennägel hoch. Es muss alles auf diese TikTok-Generation optimiert werden. Also ich kann schon verstehen, dass man so ein paar Sachen ein bisschen strafft und so, aber boah, wenn das so die Zielvorgabe für alles ist, mir schwant wirklich Böses. Fangen wir aber mal der Reihe nach an, Dave. Das Qualifying, das soll eben am Freitag stattfinden. Domenicali will die Zahl der freien Trainings reduzieren und bringt vor allem folgendes Argument. Er sagt wörtlich, Promoter und Fans wollen Action. Sie sind die reinen Trainingsrunden leid und das, so sagt er, ist eine objektive Tatsache. Jo, will ich gar nicht mal komplett widersprechen. Es ist natürlich spannender, eine Quali zu schauen und einen Sprint zum Beispiel, wobei manchmal auch nicht unbedingt, aber als jetzt eine Trainingssession. Mhm. Aber sie sind halt auch wichtig, damit die Teams dann auch zurechtkommen. Man merkt ja, wie viele dann auch übers Rennwochenende deutlich besser werden. Also da würde ich jetzt insgesamt nicht ganz mitgehen, was so die Folgen dieser Aussage sind. Grundsätzlich hat er natürlich recht. Aber du kannst ja auch nicht sagen hier, keine Ahnung, du willst ein Fußballspiel und es gibt keine Trainingseinheiten mehr oder so, weil ich meine, die können nur auf der Strecke trainieren, ja, auch wenn du deine Simulatoren hast. Mhm. Was willst du machen, ne?
Ah ja, Dominic Carli widerspricht dir da ein bisschen. Er argumentiert, dass moderne Technologien wie fortschrittliche Simulatoren, künstliche Intelligenz die Notwendigkeit für ausgedehnte Trainingseinheiten auf der Strecke reduzieren. Ja. Das soll ermöglichen, dass es ja mehr Zeit für publikumswirksame Action gibt, die man dann nutzen kann, ohne dass man die technische Vorbereitung der Teams da beeinträchtigt. Mich würde schon interessieren, wenn man ihm sowas um die Ohren geworfen hätte, als er noch Teamchef von Ferrari war zum Beispiel, ja. Und er war ja auch schon bei Ferrari. Da ging es noch ganz anders zur Sache. Da wurde ja wirklich an 300 Tagen im Jahr auf der Strecke trainiert. Zumindest bei Ferrari, also gefühlt 300 Tage. Ja. Ob es jetzt wirklich so war, keine Ahnung. Aber Ferrari hatte die Mittel und die Möglichkeiten, einfach mit ein, zwei eigenen Strecken sogar, da ständig neue Sachen auszuprobieren. Klar, die Technik und die Technologien haben sich entwickelt seit der Zeit, aber die Technologien kannst du auch nur so ein Stück weit entwickeln. Mag schon sein, dass man Setup-Arbeiten oder so mittlerweile am Rechner erledigen kann, aber die Piloten können sich halt nur im Auto bei vollem Tempo auf die Kräfte vorbereiten, die dann so einem Auto wirken. Das geht im Training und das bestätigen auch alle Piloten jedes Jahr aufs Neue. Du kannst über den Winter halt hart trainieren, wie du möchtest. Ja? Trotzdem tut dir nach ein paar Kilometern im Auto erstmal der Nacken weh, weil du die Kräfte einfach nicht simulieren kannst, die da wirken. Selbst bei so wirklichen Maschinen wie Formel 1 Piloten, die jetzt wirklich
welche sind. Ja.
Spannend, keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Überleg mal, was 21 mit Mercedes passiert wäre, wenn die eben nicht zumindest mal die freien Trainings gehabt hätten. Die hätten dann, also die Setup-Arbeit wäre dann während der Rennen passiert, ja. Also wenn du ein Auto verhunzt und die haben ja das Auto im Simulator praktisch verkackt, um es jetzt mal ganz klar zu sagen, dann kannst du es halt nur noch halbwegs retten durch die Trainingseinheiten und Hamilton hat ja dann teilweise auch am Anfang der Saison bis in die Qualifikation rein mit Setups experimentiert, was ihn ja dann noch schlechter gemacht hat damals, also finde ich...
22 meinst du, oder?
Ja, natürlich 22, ja, sorry.
Okay.
Ja. Ja, 21 waren sie nicht so schlecht dabei. Ja.
Naja, auf jeden Fall soll es in die Richtung gehen, wie wir jetzt gerade eben skizziert haben und offensichtlich sind mittlerweile auch die Fahrer und die Teams auf der Seite von Dominic Carli. Glaube ich auch erst, wenn ich sehe. Er sagt da wörtlich und ich zitiere, anfangs waren 18 Piloten dagegen, heute ist es umgekehrt. Selbst Max Verstappen sagt mittlerweile, es mache Sinn. Also diese ganzen Änderungen am Format. Ne? Ja, mag sein, dass Max Verstappen das sagt, aber ich glaube, Max Verstappen sagt es vor allem vor dem Hintergrund, dass er sich denkt, ich fahre hier eh nur noch 2-3 Jahre, danach könnt ihr mich gern haben, Freunde, macht doch, was ihr wollt.
Ja, oder
ich kann mir nicht vorstellen,
das
dass Max Verstappen aus Überzeugung irgendwie dafür ist, solche Experimente am Format irgendwie zuzulassen.
Ja.
Es geht ja noch weiter, ne? Neben der Verlegung des Qualifyings auf den Freitag, ja, das ist schon mal ein großer Einschnitt. Da plant Dominic Carli auch eine Ausweitung der Sprintrennen natürlich, ja. Wir haben aktuell 6 und es hat lange geheißen, ja, es werden auf keinen Fall mehr. Natürlich sollen es jetzt doch mehr werden. Die genaue Anzahl ist noch nicht so ganz geklärt und Dominic Carli sagt, wir müssen prüfen, ob wir sie erhöhen und eventuell unterschiedliche Formate nutzen. My ass. auch, ja, das ist, weiß ich nicht, im Kontext der Formel 1 einfach nur noch albern. Eine umgekehrte Startaufstellung steht zur Debatte. Ja, die gibt's in Nachwuchsklassen, das probiert man da eben ab und zu mal. In der Vergangenheit war dieser Gedanke in Formel 1 Kreisen auf jeden Fall, stieß er dann immer auf breite Ablehnung, das wollte niemand. Auch hier angeblich sollen die Piloten mittlerweile offen sein und sagen, naja, oder die sagten sogar beim letzten Treffen, ja, die Regelhüter und Piloten tauschen sich ja auch manchmal aus. Angeblich war da so die allgemeine Meinung, warum probieren wir das denn nicht einfach mal?
Sagt Dominic Carli,
ich weiß nicht. Vielleicht sollte man dann ein paar Fahrer fragen, aber die dürfen ja dann auch wieder nicht sagen, was sie wirklich denken.
Dann
sonst
muss man
kommt dann
aufpassen,
MBS wieder und...
Ja.
Ah, es ist doch eine Shitshow, oder?
Ja, ich glaube, er pickt sich da auch wirklich die Fragmente raus von den Fahrern, die sie da gesagt haben, die sein Narrativ unterstützen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Max Verstappen da jetzt sagt generell, das ist geil, sondern dass er wahrscheinlich gesagt hat, ja, an und für sich macht schon Sinn, Änderungen zu machen. So, okay, nehme ich sofort, um mein Ding hier durchzupressen, hat sich wahrscheinlich Dominik Kalle gedacht. Es ist dann aber auch noch zu guter Letzt weiterer Vorschlag. Und da hat er gesagt, dass die Rennen kürzer werden sollten. Da spielt er auch mit dem Gedanken. Historisch dauert ja ein Grand Prix bis zu 3 Stunden, das ist das Maximum. Also mit Red Flags und so weiter und so fort. Und dann muss dann Schluss sein. War übrigens auch schon mal bei 4 Stunden. Also da sind wir eh schon mal runtergegangen.
Und 11 Minuten.
Ja. Er sagt, für die neue, jüngere Zielgruppe könnte das vielleicht, also Zitat, vielleicht ein bisschen zu lang sein. Ja. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was da passieren soll was er sich dabei denkt. Aber er sagt auf jeden Fall, die Änderungen kommen, gewöhnt euch dran. Finde ich auch schwierig. Also der entwickelt sich so ein bisschen zu einem Ben Sulayem, den ja auch viele Leute sehr lieb haben. Lasst uns auf jeden Fall in den Kommentaren mal eure Gedanken dazu lesen. Es interessiert uns sehr. Also ich glaube, ihr habt gemerkt, wir sind da keine besonderen Freunde davon. Gerade auch so ein Reverse Grid finde ich Quatsch. Also es hieß mal irgendwie, das soll dann vielleicht nur im Sprint dann kommen oder auf jeden Fall nicht im Rennen. Aber wer weiß, also ja, schauen wir mal. Wenn wir natürlich mehr wissen, ihr erfahrt es bei uns natürlich so schnell, wie es geht. Und damit würde ich sagen, Dave, schauen wir mal auf was mehr Spaß macht.
Was Schönes.
Wir sind in Monza, wir sind im Heimatland sozusagen auf der Heimstrecke von Ferrari. Das hat große Tradition und es gibt was zu feiern, Dave. Vor 50 Jahren hat ein gewisser Niki Lauda aus Österreich hier seinen ersten Weltmeistertitel errungen. Da gibt es jetzt ein Merch Neues und vor allem eine Sonderlackierung.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben es in der Race Week-Episode ja schon angedeutet, dass da Niki Laudas WM-Titel, erster WM-Titel mit Ferrari, geehrt werden soll in der einen oder anderen Form. Wir haben schon spekuliert darüber, ob es eine Sonderlackierung gibt. Natürlich gibt es eine. Und meine Güte, die ist tatsächlich wunderschön ausgefallen. Ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel anders als die übliche Ferrari-Lackierung, die sie jetzt fahren. Sie haben den Rotton ein bisschen angepasst. Sie haben diese weiße Airbox aufgenommen vom legendären Ferrari 312T, den Niki Lauda damals gefahren ist, 75. Sie haben die Typografie schön angepasst. Auf dem Auto steht jetzt auch der Nachname der Piloten in dieser wirklich schönen Handschrift,
wie es
damals
aus.
Eben üblich war. Die Nummern sind genauso aufgepinselt wie damals. Also eine schwarze Zahl in so einem schönen Rechteck mit gerundeten Ecken. Ach, es ist wirklich eine sehr, sehr gelungene Mischung aus Nostalgie und Moderne, irgendwie in meinen Augen zumindest. Und das ist mal eine Sonderlackierung, da hat sich Ferrari wirklich selbst übertroffen, möchte ich sagen. Wir waren ja sehr oft sehr enttäuscht von Ferrari-Sonderlackierungen, was da alles geteased wurde.
Ja.
Vor einigen Jahren, ich glaube 23 war es, da hatten sie in Monza auch was Schönes mit einem hohen Gelbanteil, das sah echt cool aus. Aber diese Jubiläumslackierung jetzt zum ersten WM-Titel von Niki Lauda, die hat es auf jeden Fall in sich. Es ist ein Augenschmaus, finde ich.
Ja, und damit machen wir jetzt mal einen harten Cut. Wir gehen in unsere Race Predictions, beziehungsweise in unsere Podiumsvorhersage. Und die Episode ist eh schon aufgrund der vielen spannenden Meldungen sehr lang geworden. Tja. Deswegen machen wir
kurz
und schmerzlos. Norris erster, Piastri zweiter und Leclerc auf Platz 3. Ich würde mir natürlich einen Ferrari-Doppelsieg wünschen, aber Hamilton, der muss ja 5 Plätze weiter hinter starten. Also selbst wenn er auf Pole fahren würde, dann könnte es vielleicht noch was werden, wer weiß. Gelbe Flaggen, Safety Car, alles kann passieren. Das ist auf jeden Fall mein Tipp. Erster Norris, zweiter Piastri, McLaren Doppelsieg, dahinter Leclerc.
Nachdem unsere Tipps eh garantiert falsch sind, ist es ja fast egal, was wir sagen. In meinen Augen landen zumindest 2 Ferrari auf dem Podium. Und zwar wird Lewis Hamilton Dritter. Charles Leclerc wird Zweiter und es gewinnt Oscar Piastri. Ich fürchte, an einem McLaren kommen wir nicht vorbei. Das wäre auf jeden Fall für die Tifosi, glaube ich, trotzdem ein schönes Ergebnis. Wir hätten was zu feiern. Und es wäre dann aber tatsächlich im Sinne der WM-Spannung der endgültige Sargnagel für Lando Norris WM-Träume, glaube ich. Wenn Piastri nochmal gewinnt und Lando Norris landet außerhalb der Top 3, dann ist der Käse wahrscheinlich gegessen. Deckt sich aber mit meiner Einschätzung. Ich habe ja vor Monaten schon gesagt, dass ich wahrscheinlich Oscar Piastri als Weltmeister sehe.
Ja.
Geht in die richtige Richtung, was das angeht. Wenigstens den Tipp kriegen wir dann hin vielleicht.
Tja, eure Tipps gerne auch in die Kommentare. Und damit freuen wir uns doch alle zusammen auf ein hoffentlich super spannendes und tolles Rennwochenende in Monza. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Dann haben wir natürlich die Highlights und die Fahrernoten für euch auch wieder Anfang nächster Woche. Das wird bestimmt schön.
Auf jeden Fall. Mehr Formel 1 ist mir gut. Bis dahin. Ciao.